Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Wie können wir achtsamer unsere Bindungen gestalten oder in Verbindung gehen? Oder was ist, wenn wir Angst davor haben, in Verbindung zu gehen? All das soll heute Thema sein bei uns. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Und ihr inspiriert uns ja auch für diese achtsamen Folgen hier. Und es gibt so unfassbar viele Themen. Wir haben ganz oft auch in Mails, hören wir oder lesen wir von euch, bitte hört nicht auf. Wir können gar nicht aufhören, weil unsere Liste ist so lang, Mayang, ne?
Ja. Vielen Dank.
Wahnsinn. Also die Gabi hat vorgeschlagen, mach doch mal was zu Bindungsangst. Und die Wiebke hat geschrieben, mach doch mal was zu Bindungsverhalten. Und viele andere auch haben über Bindung gesprochen. Deswegen haben wir uns jetzt eben in diesem Thema hier gewidmet, ne? Und du hast ganz viel, Mayang, dazu auch gefunden.
Es ist halt so ein ganz, ganz wichtiges Grundthema einfach auch in der Psychologie. Und das betrifft ja, wie du schon eben gesagt hast, ja alles. Alles, wenn wir immer in Verbindung mit anderen Menschen sind, das ist ja eigentlich schon Bindung. Und deshalb gibt es auch wahnsinnig viel. Es war eher die Kunst, das zu reduzieren.
Mayang ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin und praktiziert Achtsamkeit. Und diese drei Dinge zusammen sind ja schon mal, sage ich mal, sehr, sehr praktisch, wenn man sich um seine mentale Gesundheit kümmern möchte, ne?
Ja, sehr praktisch, gehen sehr gut miteinander einher.
Und gehören auch so ein Stück weit zusammen, vor allem auch in deiner Arbeit. Also weil du kannst ja jetzt quasi nicht mehr Verhaltenstherapie machen, ohne irgendwie über Achtsamkeit auch zu sprechen oder das da drin zu haben, ne?
Es geht eigentlich kaum. Oder wie ich auch die Welt einfach mittlerweile sehe, wie ich Menschen begegne, wie sie mir begegnen. Es gehört alles zusammen.
Und ich bin Diane, ich bin Moderatorin, ich bin Autorin und lese und lese und lese und lerne gerne zu diesem Thema immer wieder ganz viel dazu. Auch von euch, wie gesagt, ihr schreibt uns ja E-Mails und ja, schreibt auch ganz viel so, was ihr so erlebt, was ihr so lernt. Wir tauschen uns aus gerne mit euch, kriegen Buchtipps, das ist total cool. Wir sind schon so eine richtige Community, das macht ganz doll viel Spaß. Aber dann gehen wir mal los zum Thema Bindung. Was ist denn erstmal Bindung?
Genau, ja. Es ist erstmal ein sehr zentrales Grundbedürfnis natürlich, was alle Menschen haben, natürlich auch Säugetiere. Und Bindung im Englischen heißt es Attachment. Damit bezeichnen wir in der Psychologie dieses emotionale Band, was zwischen einem kleinen Kind und seiner Bezugsperson einfach da ist. Und man kann das auch wirklich immer wieder beobachten bei kleinen Kindern. Die gucken auch immer, wo sind die Bezugspersonen, ne, die Hauptbezugspersonen, damit sie die Nähe aufsuchen können. Und ich habe ja schon eben gesagt, es ist ein sehr, sehr weites Feld. Also es gibt die psychologische Bindung, Bindungstheorie, aber wenn wir es öffnen, ist es am Ende die Frage, wie gehen wir Menschen in Bindung, was halten wir von anderen Menschen, haben wir Angst vor Bindung und genau, das ist in dieser Podcast-Folge wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, dass wir euch einfach ein bisschen inspirieren können.
Ja, man könnte wahrscheinlich meterweise Literatur zu diesem Thema auch mal wieder, also wie bei vielen Themen, die wir ja hier behandeln, in Achtsam lesen. Also auch hier wieder, es ist ein Angebot, es ist eine Inspiration, es ist vielleicht wir machen die Tür einen ganz kleinen Spalt weit auf und wenn ihr dann reingehen wollt in diesen, sag ich mal, Bindungsraum, dann müsstet ihr die Tür dann alleine noch weiter aufmachen und könnt dann eben weiter recherchieren und lesen und euch damit beschäftigen. Es gibt ja verschiedene Bindungsverhalten. Also klar, einmal so viele, wie es Menschen gibt, aber es gibt auch quasi ja so Kategorien, wo man sich so einordnen kann, wenn bestimmte Dinge quasi in der Kindheit passiert sind, ne?
Genau, und das stammt alles von der sogenannten Bindungstheorie, die vom britischen Arzt und auch Psychoanalytiker John Bowlby postuliert wurde. Und die Theorie besagt im Grunde genommen, die Art und Weise, wie wir Beziehungen gestalten, je nachdem, was wir für Erfahrungen gerade in der Kindheit, in der frühen Kindheit und Jugend gemacht haben, mit unseren Bezugspersonen, ob wir Fürsorge erhalten haben, wie sich unsere Bezugspersonen, ja, wie die reagiert haben, wenn wir bestimmte Bedürfnisse hatten. Und Bowlby ging davon aus, dass unsere Betreuungserfahrungen, die wir gemacht haben, dazu führen, dass wir so ein internes Arbeitsmodell dann entwickeln. Also ein Modell über uns selbst, selbst, über andere Menschen und auch Beziehungen. Und dieses Modell steuert quasi, wenn wir in neue Situationen kommen, wo wir neuen Menschen begegnen oder auch Bedrohung erleben, wie wir damit umgehen. Weil dieses wirklich Urgrundbedürfnis, Bindung, bedeutet ja für ein kleines Kind, das so hilflos ist, das ist Sicherheit, das bedeutet Überleben. Und deshalb gibt es einfach einen Zusammenhang zwischen, ja, im Erwachsenenalter, wenn wir in neue Situationen zum Beispiel kommen, dass unser Bindungssystem auch aktiviert wird.
Und diese Typen sind einmal sichere Bindung, unsicher vermeidende Bindung, unsicher ambivalente Bindung und desorganisierte Bindung. Gibt es da noch mehr?
Genau. Das sind die vier Grundtypen, die in einem entwicklungspsychologischen Experiment herausgefunden wurden. Der sogenannte fremde Situationstest, also der wird durchgeführt mit Kindern zwischen 12 und 18 Monaten. Und das ist ein ganz, ganz klassisches Experiment. Alle Menschen, die Psychologie studieren, sich dafür interessieren, kennen vielleicht dieses Experiment auch. Das ist so aufgebaut, dass in einem Raum, also sehr standardisierter Raum, da sitzt eine Forscherin und die Mutter geht mit ihrem Kind in diesen Raum, verweilt dort eine Weile und dann verlässt die Mutter den Raum und lässt das Kind alleine. Das Kind ist dann alleine mit dieser Forscherin. Und dann kommt die Mutter nach einer Weile zurück. Also man beobachtet immer diesen Moment, wenn die Mutter den Raum verlässt und wenn sie zurückkommt, und das wird zweimal gemacht. Und diese Verhaltensweisen, die sich dann zeigen bei dem Kind, wenn die Mutter den Raum verlässt und wenn sie zurückkommt, die unterscheiden sich und zeigen dann so ein bisschen diesen Bindungsstil oder Bindungstypen auf. Also bei Kindern, die so eine sichere Bindung haben, die weinen erstmal, wenn die Mutter rausgeht. Ja, also die sind ganz untröstlich. Und wenn die Mutter aber wieder reinkommt und das Kind beruhigt, dann ist wieder alles okay. Die sind wieder sicher, sind safe. Und es hat sich einfach gezeigt, dass jene Kinder, die so eine sichere Bindung haben, die haben einfach Bezugspersonen, die auf Bedürfnisse reagieren und einfach da sind für die Kinder. Und die wissen das dann einfach auch. Mhm. Bei diesem unsicher vermeidenden Typ ist es so, das Kind, wenn die Mutter rausgeht, dann merkt man dem Kind irgendwie gar nicht so äußerlich an, dass es dem irgendwas ausmacht. Also das beschäftigt irgendwie so mit sich selbst. Aber physiologisch ist dann messbar, dass das Kind unglaublich gestresst ist. Und wenn die Mutter dann zurückkommt, dann zeigt das Kind auch irgendwie so Verhalten wie, ja, das ist ihm jetzt irgendwie nicht so wichtig. Und das kommt einfach daher, weil das Kind einfach gelernt hat in der frühen Interaktion, dass es sich ganz oft um sich selbst kümmern muss. Also oft war vielleicht so strafende Nachrichten dabei wie, ach, heul doch jetzt nicht rum oder stell dich nicht so an. Und dann musste das Kind einfach lernen, naja, okay, die ist halt einfach nicht für mich da. Ne?
Oh Gott.
Ja, es ist echt hart. Es wird leider noch ein bisschen
härter. Ich weiß. Ich habe das natürlich auch schon in diesen ganzen Psychologiebüchern, die ich da so verschlinge, gelesen. Deswegen, ich kenne das auch schon. Ich sehe das immer direkt vor mir, wie irgendwie so ein Kind am Boden sitzt, mit Bauklötzern spielt und sich gar nicht weiter dafür interessiert, dass die Mutter rausgeht oder so. Weil es gibt dann auch noch, du eben gesagt hast, noch unangenehmer, wir gehen weiter zum unsicher ambivalenten Bindungstyp.
Ja, da zeigt das Kind so sichtbar so ganz auffällige Verhaltensweisen, dass es wirklich so ganz doll schreit und auch unbedingt die Zuwendung haben will und auch so richtig klammerndes Verhalten, also sehr starkes Verhalten. Und immer wenn es halt einfach getrennt ist von der Bezugsperson, also sehr, sehr verzweifelt einfach wirklich reagiert, das konnten sie herausfinden. Und diese desorganisierte Bindung, die wurde erst später entdeckt. Das war wirklich so ganz bizarres Verhalten, was die Psychologen da beobachtet haben. Also, dass die Kinder so unterbrochene Bewegungen zeigen, wirklich ganz untypische Körperhaltungsfiguren quasi, die sie gar nicht zuordnen konnten. Und das kommt wirklich daher, also das ist wirklich eine tiefgreifende Störung dann wirklich auch im Bindungsverhalten, weil das Kind einfach so eine unglaubliche Angst vor den Bezugspersonen, vor der Mutter dann auch hat, weil es erfahren hat, dass es einerseits irgendwie diese Bezugsperson braucht, aber dass die Bezugsperson auch die Quelle von Gefahr ist. Und das sind die Verhaltensweisen, die man quasi bei Kindern beobachten kann. Es gab auch kulturübergreifende Studien, die gezeigt haben, dass sich dieses Bindungsverhalten auch in anderen Gesellschaften und Kulturen zeigt. Und man kann insgesamt sagen, dass dieser sichere Bindungsstil dominiert. Also
immerhin
55-60%, ja, dass das dominiert. Und dann noch eine gute Nachricht oder eine hoffnungsvolle Nachricht ist, es ist kein deterministisches Modell. Also es heißt nicht, nur weil man in so einen Bindungsstil reingerutscht ist, dass man für den Rest des Lebens verkorkst ist oder so. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, diese Message, ja. Es heißt einfach nur, dass wir wissen, dass wir vulnerabel einfach sind. Also dass so Situationen, wo wir auf uns allein gestellt sind, dass das in uns einfach Unsicherheit auslöst. Und in dieser Folge soll es vor allen Dingen ja auch darum gehen, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen, ne?
Genau, es geht ja hier bei Achtsam sowieso immer auch um Selbstwirksamkeit. Was können wir tun? Was können wir lernen? Womit können wir uns beschäftigen? Wenn wir jetzt irgendwie auf dieser Achtsamkeitsreise sind, dann beginnt ja alles erstmal mit dem achtsamen sich selbst beobachten. Also wenn ihr jetzt vielleicht mal Jung zugehört habt, dann habt ihr vielleicht gedacht, oh ja, das könnte sein, dass ich da manchmal noch in so ein Muster verfalle, wie jetzt zum Beispiel dieses Kind in diesem Experiment oder so. Und dann könnt ihr, wenn ihr eben Lust habt, euch da noch weiter zu belesen und da reingehen. Aber das machten wir genau, ich will das nur noch mal bekräftigen, was du gesagt hast. Ja. Nicht, damit man sagt, ja, ich bin halt so deswegen, weil meine Eltern so waren, ich habe jetzt keine Chance, sondern wir wollen eben über Bindungsverhalten sprechen, weil wir ja dazu in der Lage sind, an allem zu arbeiten und mit allem umzugehen. Sonst würde es ja auch gar keine Therapien brauchen, wenn alles fest wäre.
Richtig.
Ne? Dann müsste Danke. Man sich ja gar nicht damit beschäftigen, warum das so ist oder was man jetzt machen kann, weil man könnte ja eh nichts machen. Da dem aber nicht so ist, wollen wir jetzt weiter darüber sprechen. Wie eben dann, wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt das und das Bindungsverhalten, also wie ich jetzt, wenn ich jetzt kein sicheres, festes Bindungsverhalten habe, wie ich damit jetzt umgehen kann und wie ich damit auch besser leben kann als Erwachsener.
Richtig, ja. Und für Erwachsene, da wurden auch nochmal Untersuchungen gemacht, wie zeigen sich, also was für Bindungsstile gibt es da? Und da haben die Sozialpsychologen Phil Shaver und Cindy Hazen nochmal Untersuchungen gemacht, weil sie einfach gucken wollten, kann sich das auch übertragen, diese Bindungsstile auf Erwachsene? Und da gibt's auch diese sichere, autonome Bindung. Und das sind Menschen, die können leicht Nähe zu anderen Personen aufbauen, haben in der Regel stabile, langjährige Partnerschaften und einfach auch ein positives Selbstbild. Und es gibt auch diesen unsicher vermeidenden Bindungsstil. Das sind Menschen, die fühlen sich sehr unwohl, wenn sie mit anderen Personen so in die Nähe kommen. Also die vermeiden Intimität und haben einfach Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen und betonen sehr, sehr stark diese eigene Unabhängigkeit. Und in der Regel haben die ein positives Bild über sich, sind aber ja misstrauisch gegenüber anderen Personen, haben ein negatives Bild. Und der dritte Bindungsstil, der wirklich bei Erwachsenen auch gefunden wurde, ist so ein unsicher, ängstlicher Bindungsstil. Das meint Menschen, die sich schon auch für andere interessieren, ja, aber einfach diese krasse Angst haben, von anderen nicht genug geliebt zu werden, ja. Und da erkennt man das auch zum Beispiel, wenn sie zurückgewiesen werden von PartnerInnen, dann strengen die sich extrem an, weil da einfach auch diese Grundannahme da ist, ich möchte gemocht werden, ich möchte sehr geliebt werden. Da ist es auch manchmal schwer, so Grenzen zu setzen. Und sie werden von Außenstehenden in Partnerschaften oft als anhänglich wahrgenommen, haben ein negatives Selbstbild, aber ein positives Selbstbild gegenüber anderen.
Das ist total interessant, weil wie gesagt, das hier soll die kleine Tür, also die Tür ein klein wenig aufstoßen und deswegen können wir vielleicht mal ganz kurz, jeder für sich natürlich, so ein bisschen reflektieren. Ne? Du hast gesagt, der feste Bindungsstil, dann hat man ein einigermaßen positives Bild von sich selbst und ein positives Bild von anderen Personen. Ich bin neulich in eine Internetdiskussion geraten, oh Gott, das mache ich nie wieder, da habe ich gesehen, wie viele Menschen ein negatives Bild von anderen und sich haben. Aber vor allem von anderen, das fand ich sehr interessant, weil es ging nur darum, ja, ach, ist doch egal, die Welt ist schlecht, alle sind schlecht, alle Menschen sind schlecht, man kann nur Schlechtes erwarten und so. Da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Also man kann vielleicht ganz kurz checken in diesem Raster, was du eben vorgetragen hast, wie ist denn mein Bild von mir und wie ist denn mein Bild von anderen? Und dann kann man vielleicht gucken, wo man da eben reinpasst. Also nochmal ganz kurz, sicher, autonome Bindung, positives Bild von sich und von anderen Personen, unsicher vermeidende Bindung, positives Bild von sich selbst, aber negatives Bild von anderen Menschen und unsicher ängstliche Bindung, negatives Bild von sich selbst und positives Bild von anderen. Und das sei jetzt hier auch gar nicht weiter bewertet, wo man da jetzt ist. Das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere. Es ist nur anders und es hilft dabei, sich vielleicht selbst zu finden. Und selbst zu reflektieren und selbst zu gucken, wo stehe ich, also wer bin ich in diesem Fall? Ja, nicht deterministisch, aber vielleicht gerade temporär, noch vielleicht. Und einfach sich besser kennenzulernen und sich eben mit sich selber besser anzufreunden. Und was aber ganz wichtig ist, was du am Anfang auch gesagt hast, ganz egal welcher Typ man ist, Bindung an und für sich ist für uns Menschen ja aber sowieso auf jeden Fall ja lebenswichtig, ne?
Ja, also es kommt ja in so vielen Bereichen, wenn wir mit KollegInnen zusammenarbeiten oder so in einem Team sind, ja. Es ist einfach, es gibt uns Sicherheit. Es ist ja auch ein Grundbedürfnis, ein psychologisches. Also neben den anderen Bedürfnissen wie zum Beispiel Sicherheit, Orientierung oder auch Selbstwert oder dass wir einfach angenehme Dinge in unserem Leben haben wollen, ist Bindung einfach super, super wichtig in unserem Leben. Genau, und da habe ich natürlich auch eine Studie noch mitgebracht für euch.
Na klar.
Ja, klar, von Simpsons, Rolls und Nelligan. Die wurde schon 92 durchgeführt und publiziert im Journal of Personality and Social Psychology. Und die haben sich so angeguckt, welche Rolle spielt denn Geborgenheit und Sicherheit in Liebesbeziehungen und inwiefern gibt es da auch Einflüsse von dem Bindungsstil. Ne? Und die haben 83 ganz frisch verliebte Pärchen einen Fragebogen ausgehändigt, der quasi ihre Beziehung erfasst hat, also Fragen über die Beziehung und auch den Bindungsstil. Und dann sollten die Paare in einem Warteraum Platz nehmen. Den PartnerInnen, also den Frauen, wurde dann gesagt, dass sie gleich in Kürze eine Aufgabe durchführen müssen, vor denen die meisten Menschen richtig doll Angst haben. Und sie wussten nicht, was für eine Aufgabe es war. Denen wurde nur das gesagt, ne? Und ganz interessanterweise zeigte sich dann, die Frauen, die im Fragebogen angegeben hatten, dass sie sich in ihrer Liebesbeziehung geborgen fühlen, sicher fühlen, dass sie ganz offen mit ihren Partnern über ihre Ängste und Verunsicherungen sprechen konnten, ne? Und sie ganz offen auch die Partner um Unterstützung bitten konnten. Frauen, die eher dazu geneigt haben, so ihr Bindungsbedürfnis zu verleugnen, die haben die Nähe dann gemieden, haben dann mit sozialem Rückzug reagiert. Also man konnte wirklich dieses Verhalten beobachten. Und auch bei den Männern gab es spannende Beobachtungen. Diejenigen, die eher so einen sicheren Bindungsstil hatten, ja, die haben sich auch in der Partnerschaft geborgen gefühlt haben wirklich auch betont, dass sie Unterstützungsbereitschaft angeboten haben, haben die PartnerIn viel öfter berührt in dieser Situation, mehr gelächelt und wirklich auch Trost gespendet, so im Sinne von, okay, ich weiß nicht, was diese Aufgabe wird, aber hey, ich bin für dich da, ne? Und die Männer, die Bindungsbedürfnisse auch wieder verleugnet haben, die sind auf Distanz gegangen und haben auch diese ganzen Bedürfnisse der Partnerin heruntergespielt, waren weniger warmherzig und haben auch die Partnerin in diesem Moment weniger berührt. Und ich fand das schon eine sehr, sehr spannende Studie, dass man das einfach unmittelbar auch so sehen kann.
Krass, ja, na klar, weil eben irgendwelche Dinge, die uns früher passiert sind, eben wie jetzt dieses Bindungsverhalten, das hat ja eine Ursache irgendwie in der Kindheit und so, sich dann, wenn man das nicht reflektiert quasi und nicht achtsam beobachtet und nicht achtsam wahrnimmt und vielleicht damit arbeitet irgendwie, dass das dann eben so ein Reflex ist. Ne? Mhm, interessant. Genau. Und das wiederum ist ja auch ganz eng verknüpft mit dem Selbstwert, ne? Also, und auch wieder mit diesem Menschenbild. Wie ist mein Menschenbild von mir? Wie ist mein Menschenbild von anderen? Wie fühle ich mich in mir, mit mir? Und ja, je höher der Selbstwert ist, desto mehr Kapazitäten haben wir dann eben auch sowas wie für andere Menschen, um eben diese Bindung einzugehen und Trost zu spenden, wie eben in diesem Experiment, ne?
Ja, absolut. Und wenn wir an Bindung und auch dieser Bindungstheorie denken, dass wir auch nochmal den Horizont erweitern, wie du es am Anfang gesagt hast, mit dieser Sichtweise auf die Welt. Also dieses Bindungsverhalten, dieser Stil oder wie wir das angelernt haben, diese Verhaltensweisen, das spielt nicht nur eine Rolle, wenn wir unmittelbar in einer Partnerschaft sind oder mit Menschen, aber auch, wenn wir in bedrohlichen Situationen sind. Angenommen, wir kriegen zum Beispiel eine Diagnose für eine schwere Erkrankung oder wir haben uns verlaufen oder so, ja, dann aktiviert das ja in uns Angst. Und wenn Menschen eher zu sowas neigen, dass sie so eine sichere Bindung haben, dann haben sie einfach so ein Urvertrauen und wissen, hey, okay, ich werde damit schon klarkommen. Selbstwert spielt da auch natürlich eine Rolle, aber auch dieses Wissen, andere Menschen werden mir schon helfen. Wenn ich da den Weg entlang gehe und nicht Bescheid weiß, dann frage ich einfach. Oder auch die Ärzte, die werden mir helfen. Unsicher gebundene Menschen, die neigen dann eher dazu, richtig überflutet zu werden von negativen Gedanken, Erinnerungen. Sie sind richtig überschwemmt und haben ja auch so ein Grundmisstrauen, so andere werden mir nicht helfen, weil ich in der Vergangenheit einfach schon so schwierige Erfahrungen gemacht habe. Und das ist wirklich so dieser Punkt, wo wir einfach auch nochmal ansetzen können, auch mit der Achtsamkeit natürlich, anders mit Grübelgedanken umzugehen, überhaupt per se mit der Angst anders umzugehen, aber dann auch, es muss doch nicht so sein, nur weil man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat, heißt es doch nicht, dass jetzt der Arzt nicht helfen wird oder die Krankenschwester oder so, ne?
Das ist ja das Schöne. Unser Gehirn ist formbar dank Neuroplastizität. Das heißt, wir können selber an unserem Gehirn rumbasteln, wenn wir das möchten und gucken, ah, okay, was kann ich denn hier machen? Und da geht es nicht darum, wer schuld ist, Also nicht, ich bin ja nicht schuld, dass ich unsicher gebunden bin. Nein, das hat niemand gesagt. Aber es geht ja immer darum, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich das weiß? Also wenn ihr jetzt uns zuhört und denkt, oh Mensch, es fällt mir wie Schuppen von den Augen, ich bin unsicher gebunden. Natürlich, deswegen ist das und das und das passiert in meinem Leben. Ja, dann geht es nicht darum, dass man dann sagt, naja, du bist ja selber schuld. Um Gottes Willen, nichts liegt uns ferner. Also das haben wir auch immer und immer wieder gesagt in allen Folgen hier von Achtsam. Es geht um, wie will ich jetzt umgehen damit, mit diesem Wissen. Das ist ja total toll, das Wissen. Dann ist man ja schon mal einen Schritt weiter und kann sagen, oh, zum Beispiel mit Achtsamkeit. Also wir haben ja auch in ganz vielen Folgen auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel durch Meditation die Amygdala schrumpft, also das Angstzentrum, das also durch Meditation regelmäßig, jetzt nicht ein, zweimal und dann nie wieder, sondern wirklich über Wochen, Monate und am besten Jahre, das Angstzentrum einfach schrumpft tatsächlich durch diese Praktik, durch das Training, durch das immer wieder tun und so weiter. Und da hast du auch eine Meta-Analyse mitgebracht, wie eben quasi auch die Achtsamkeit damit reinspielen kann, ne?
Genau, das ist eine Meta-Analyse von Stevenson et al. 2017 veröffentlicht und die haben einfach mehrere Studien sich angeguckt, wo geguckt wurde, wie hängt Achtsamkeit mit Bindungsstilen im Erwachsenenalter zusammen, hatten insgesamt 33 Studien und haben tatsächlich einen signifikant negativen Zusammenhang zwischen ängstlicher Bindung und vermeidender Bindung mit Achtsamkeit gefunden. Das heißt, je höher die Werte waren, also ängstlich und vermeidende Bindungswerte, desto niedriger war dann die Achtsamkeit. Man muss einschränkend sagen, es gab drei Studien von den 33, die keinen signifikanten Zusammenhang hatten. Und dann wollte ich einfach nochmal genauer gucken, was bedeutet das denn für Menschen, die jetzt wirklich auch meditieren? Und dann habe ich eine Studie von Pepping, O'Donovan und Davis gefunden, 2014, die im Journal Mindfulness erschien. Und die haben Studierende untersucht, 290 Studierende. Und einige von denen haben halt schon meditiert, eine solide Meditationspraxis, also mindestens einmal die Woche quasi bis täglich. Und andere, die hatten noch nie meditiert. Und da wollten sie auch gucken, wie ist denn da der Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Bindung. Und im Ergebnis zeigte sich auch da, es gab einen signifikanten Zusammenhang zwischen Achtsamkeit und Bindung. Insbesondere eine unsichere, ängstliche Bindung stand im Zusammenhang mit Achtsamkeit. Und dieser Zusammenhang wurde von der Meditationserfahrung moderiert. Also das bedeutet, je unsicher die Bindung war, desto weniger achtsam. Doch bei Meditierenden war dieser Zusammenhang dann etwas geringer. Also das ist eigentlich wieder eine Bestätigung von dem, was du gerade gesagt hast. Und die Autoren dieses Papers, die haben halt einfach auch nochmal gesagt, alles das, was mit Bindungsangst unter anderem einhergeht, beispielsweise grübeln, sich Sorgen machen, so eine erhöhte Sensitivität für Gefahren und auch für Ablehnung und Zurückweisung, das können wir natürlich durch unsere stabile Achtsamkeitspraxis bearbeiten. Wir können anders mit unseren Gedanken umgehen, mit unseren Gefühlen und Verhaltensweisen. Also das war eine sehr positive Nachricht.
Und wie wichtig Training ist, will ich an dieser Stelle auch nochmal und immer wieder, und ich werde nie damit aufhören, erwähnen, weil das natürlich auch für uns gilt, nicht, dass ihr denkt, ach die können das doch bestimmt, die sind immer achtsam und von morgens bis abends achtsam und so weiter. Mai-Hyung hat mir eben erzählt, sie hat jetzt auch mit anderen Leuten meditiert und zack, geht's dir schon wieder besser.
Ja, das ist wirklich nochmal, wie man einander einfach inspiriert und auch, wir hatten ja mal so eine Folge zur Gehmeditation und das war wieder eine Gehmeditation, das waren 110 Menschen, ja, wie wir da ganz still durch die Großstadt gegangen sind, das war wunderschön und das ist etwas, wo ich merke, ich zehre einfach sehr davon.
Also das gilt wirklich für alle, genauso wie Sportler ja auch nicht einfach aufhören zu trainieren, wenn sie Gold bei den Olympischen Spielen bekommen haben, sondern natürlich erst recht weiter trainieren. Möchte ich euch immer wieder auf den Keks gehen damit, dass es nicht damit getan ist, dass ihr uns hier gerade zuhört und intellektuell begreift, was wir sagen. Es geht wirklich nicht darum,
nein,
dass
das reicht nicht.
Ich finde das wirklich, ich weiß, ich gehe euch bestimmt auf den Keks, aber ist mir egal, weil das reicht nicht. Ihr werdet sonst sagen, oh, das ist aber eine interessante Studie. Aha, so, jetzt mache ich die beiden mal aus und stress mich weiter, was auch immer. Also es geht wirklich darum, macht die Übung, die Mai-Hyung am Ende dieser Folge uns wieder kredenzt oder am Ende einer jeden Folge. Und nicht nur das, guckt einfach, wie ihr euren Alltag ja mit Übungen spicken könnt oder mit einem anderen Denken oder mit ja verschiedenen Routinen vielleicht. Du hast eben auch Achtsamkeitsübungen mitgebracht, quasi im Zusammenhang mit unserem Bindungsverhalten. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, ich mache Achtsamkeitsübungen, weil ich möchte irgendwie mein Bindungsverhalten vielleicht ändern.
Ja, also als erstes Mal, wenn wir in so eine unsichere Bindung eher haben, bedeutet das ja, dass wir oft Situationen erfahren, wo wir einfach Angst erleben. Ne? Und da kann Achtsamkeit uns wirklich helfen, das Beruhigungssystem wieder hochzufahren. Ne? Beispielsweise eine ganz klassische Atemmeditation, die Bauchatmung, ja? Dass wir uns irgendwo zurückziehen, die Hände auf den Bauch legen und einfach wirklich für 11 Atemzyklen tief durchatmen. Das ist so krass, weil das an sich so einfach ist und wir brauchen nichts. Wir müssen nichts kaufen, aber es ist so wirksam, also unglaublich wirksam, dieses entschleunigte, langsame Atmen. Ich habe mir letztens auch so einen Fitness-Tracker geholt und dann habe ich auch gemerkt, ich bin so richtig Stress gewesen irgendwie und habe dann auch nochmal so eine Atemmeditation gemacht. Mein Puls, der ging direkt runter. Mhm. Also das ist ja Biofeedback für alle zu Hause, wenn ihr das ausprobieren wollt. Ne? Ihr seht wirklich unmittelbar die Veränderung, ohne dass man sich irgendwie eine Pille einschmeißen muss oder sonst was kaufen muss oder so. Ich finde das wirklich faszinierend. Und in Achtsamkeit geht es ja auch viel darum, die Gefühle einfach anzuerkennen, zu sagen, hey, ich weiß, du bist da, diese Angst, ja, das ist eine alte und auch bekannte Angst, aber jetzt hier, gerade in diesem Moment, ne, ich bin sicher, ist alles in Ordnung, ich bin erwachsen, ich kann für mich sorgen, ich kann mir auch Hilfe suchen, ich kann Freunde fragen. Ne? Also das bedeutet auch, dass wir uns einfach gesunde Freundschaften und Bezugspersonen suchen, wenn wir das in der Vergangenheit leider vielleicht nicht hatten, ne? Und dass wir die um Hilfe bitten können.
Und da wieder achtsam hinzugucken, Achtung, Diana, wieder mit ihrem Schreibfetisch, vielleicht aufzuschreiben, was ist denn für mich eine gesunde Freundschaft? Was ist denn vielleicht für mich eine gesunde Bindung? Was würde ich mir wünschen und was möchte ich gerne geben? Weil es ist auch mitnichten so, weil wir da wieder beim Menschenbild wären, dass alle immer in Freundschaft nehmen, nehmen, nehmen wollen. Also wir wollen geben. Wir sind Menschen. Wir sind, ja, ich würde jetzt mal ganz kühn behaupten, dazu angelegt, geben zu wollen. Ne? In Studien, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, sind die Menschen glücklicher, wenn sie geben. Und so. Also da gibt es auch Experimente mit. Also vielleicht macht ihr euch auch an dieser Stelle kurz mal Gedanken, wie stelle ich mir denn irgendwie eine tolle Bindung vor? Sei es jetzt mit einem Partner, einer Partnerin, aber auch in Freundschaften oder vielleicht mit den eigenen Kindern, der Tante, dem Onkel, der Oma, dem Opa, ganz egal. Also was würde mich denn nähren? Ich mag dieses Wort auch so schön, du benutzt es auch immer.
Ich mag es auch sehr gerne. Ja.
Oder auf Englisch auch dieses to nourish. So, das fühlt sich so, man fühlt sich dann so stark und gut genährt und so, finde ich ganz toll. Also welche Verbindung würde mich denn nähren? Was würde ich mir denn wünschen im besten Fall? Und wenn wir das wissen, dann können wir das ja auch viel besser selbst gestalten in unserem Alltag mit unseren Menschen, auch Kollegen, Kolleginnen und so weiter. Auch das kann nährend sein, mit tollen Kollegen und Kolleginnen zu arbeiten. Ich weiß, wovon ich spreche, Mahjong.
Ja, das passt total gut. Also ich hatte auch noch ein paar Reflexionsfragen für euch auch. Also dieser achtsame Umgang mit Grundannahmen, die wir bezüglich Beziehungen haben. Also dass wir uns einfach die Frage stellen, was denke ich denn allgemein über Beziehungen? Kann ich mich auf andere Menschen überhaupt verlassen? Oder wie sehe ich mich selbst in Beziehungen? Kann ich überhaupt Einfluss nehmen? Kann ich einen Beitrag leisten? Oder vertraue ich anderen gar nicht und bin mega der Control-Freak? Ne? Das ist, wir können ja nichts ändern, wenn wir nicht wissen, was einfach die Sachlage ist, sage ich jetzt mal so ganz. Die Sachlage, ne?
Was ist denn hier die Sachlage eigentlich mit meinen Bindungen? Das muss ich ja also, wie ja. So eine Bilanz kann man ja auch
Richtig.
Machen. Ne?
Ein bisschen, ja. Und dann auch natürlich uns mit unseren Befürchtungen nochmal auseinanderzusetzen, ja. Welche Annäherungs- und Vermeidungsziele habe ich? Also was versuche ich eigentlich in Beziehungen zu erreichen? Das geht auch in die Richtung, das was du gesagt hast. Wie stelle ich mir eine gute Beziehung vor? Aber es gibt auch Menschen, die sind einfach sehr von Vermeidungszielen geprägt. Was versuche ich zu vermeiden? Und in diesem ganzen Weglaufen, weil man Angst vor etwas hat, man ist so getrieben von Ängsten einfach. Ne? Und wir sagen in der Psychologie oft, Annäherungsziele sind besser als Vermeidungsziele. Also
wollte ich
gerade
sagen,
zu werden und so.
Das habe ich von dir gelernt. Auch. Das habe ich auch natürlich in Büchern gelesen und du hast es aber auch immer gesagt. Also, das ist viel, viel besser, sein Gehirn auszurichten nach Annäherungszielen. Also, wo will ich hin, als immer wieder zu sagen, was will ich nicht? Weil ich glaube, wir Menschen können das leichter, aber, ne? Also, das wirst du wahrscheinlich auch in so Therapiesituationen oft haben, dass die Leute stundenlang darüber reden können, was sie nicht wollen, aber nicht, wo sie hinwollen.
Ja, immer eigentlich. Also die kommen immer und sagen, ja, ich will, dass die Depression weg ist, der Konflikt soll weg und so. Das hat bestimmt auch was mit diesem Negativitätsbias zu tun, dass wir einfach immer so eine Denkverzerrung haben. Wir sehen das Negative immer und deshalb sprechen wir auch immer viel darüber. Und da ist es schon ein ganz großer Therapiefortschritt, wenn ich mit ihnen zusammen Annäherungsziele erarbeite, dass wir sagen, was sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse? Ne? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Das ist auch ganz, ganz toll, weil wenn ihr das nächste Mal vielleicht mit euren Kumpels, ich weiß, Männer machen das nicht so häufig, ne? Aber ja, es gibt auch viele, die das machen. Oder euren Freunden, Freundinnen, wie auch immer, darüber redet, wie eigentlich zum Beispiel eure perfekte Beziehung wäre. Dann, genau, oder überhaupt über Beziehungen redet, dann redet doch mal den ganzen Abend darüber, wie die perfekte Beziehung wäre und nicht, was ihr nicht mehr. Also er soll nicht das machen, sie soll nicht das sein, sie soll nicht so sein, er soll nicht sich so verhalten, sondern wirklich, was ist das Annäherungsziel? Ich weiß, das ist jetzt so ein sehr, ich weiß nicht, ob man das abends irgendwie sagt, wenn man zusammensitzt gemütlich und sagt, so und nun sammeln wir Annäherungsziele. Also so war das nicht gemeint, ihr wisst ja, was ich meine. Wirklich, wo will ich hin mit meiner Beziehung, was ist meine Traumbeziehung und nicht, was will ich nicht. Ich glaube, das ist wesentlich konstruktiver.
Definitiv. Und dann, wenn ihr da so eine solide Basis auch habt, kann man natürlich auch noch mal ein bisschen in die Vergangenheit auch gucken. Ne? Also die Brücke in die Vergangenheit schlagen. Wie haben sich diese Grundannahmen bei mir gebildet, diese Erfahrung? Welche Lernerfahrungen habe ich gemacht? Passt da einfach nur gut auf euch auf. Ne? Bei sowas, da könnte man vielleicht auch professionelle Hilfe einfach brauchen, je nachdem, wie schwierig einfach die Beziehungen waren. Und ich fand es wirklich noch mal ganz, ganz wichtig, dass du gesagt hast, es geht hier nicht darum, irgendwie um Schuldzuweisung oder so, sondern es hilft, zu wissen, wo stehen wir und wie können wir uns gut um uns sorgen und uns auch Hilfe holen von neuen Bezugspersonen, weil es ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass wir für den Rest des Lebens einfach uns immer nur toxische Partner suchen.
Ah, ein schönes Schlusswort. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir uns immer toxische Partner suchen. Exakt das. Und wenn diese Folge die Inspiration ist, ja, dass ihr da selber guckt, wo stehe ich, wo will ich hin und kann ich mir da vielleicht professionelle Hilfe holen oder mich erstmal selber auch in den Arm nehmen und gucken, wo ich stehe. Und dafür ist die Achtsamkeit allemal ganz, ganz wichtig, sich achtsam zu beobachten, zu gucken, wo bin ich, wer bin ich. Ja, man kann auch gucken, warum bin ich so, aber vor allem auch, wie kann es weitergehen und was möchte ich eigentlich als nächstes in meinem Leben so, ja, was für Beziehungen will ich erschaffen oder gestalten und wie kann meine Zukunft in diesem Gebiet aussehen? Du hast uns eine Übung mitgebracht. Worum handelt es sich denn?
Genau, ich habe eine geleitete Meditation mir überlegt für Situationen, wo ihr einfach merkt, ihr habt so eine Unsicherheit in einer bestimmten Beziehung mit anderen Menschen. Also ihr verspürt so eine Unsicherheit, vielleicht wurde da euer Bindungsverhalten quasi oder System auch aktiviert und wie ihr einfach damit anders umgehen könnt.
Ich wünsche euch allen von Herzen, von Herzen, von Herzen alles Gute auf dieser Reise, denn ich könnte mir vorstellen, oder was heißt, ich könnte mir vorstellen, ich weiß, diese Reise ist nicht einfach. Been there, bought the T-Shirt. Also ja, viel Spaß jetzt bei Mai Hüngs Übung. Vielen Dank, dass du sie für uns gemacht hast
und gerne jetzt,
uns vorträgst. Immer wieder sehr, sehr schön. Man kann sich da so schön reinfallen lassen. Und euch, wie gesagt, alles, alles Gute. Danke, dass ihr bei uns seid und Lust habt, euch inspirieren zu lassen. Und ja, habt auch eine gute Zeit auf dieser Reise, weil es muss auch nicht immer alles anstrengend sein. Mal hören und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, die du üben kannst, wenn du merkst, dass in der Beziehung mit anderen Menschen eine große Unsicherheit aufkommt. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lass deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden fließen, um den Körper noch mehr zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst, wenn du magst, deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. In der Übung hast du die Gelegenheit, eine Situation zu betrachten, in der du dich sehr unsicher gefühlt hast. Vielleicht hattest du einen Streit mit einer wichtigen Person oder am Arbeitsplatz oder du bist mit einer Neuigkeit konfrontiert worden, die dich überfordert hat. Suche dir für diese Übung eine mittelschwere Situation aus. Komme nun langsam in Kontakt mit deiner Atmung. Beobachte, wie du ein- und ausatmest. Es kann auch hilfreich sein, wenn du deine Hände auf deinen Bauch legst und fühlst, wie sich deine Bauchdecke hebt und wieder senkt. atmend, bin ich in Kontakt mit einer Situation, die bei mir Unsicherheit ausgelöst hat. Ausatmend bin ich in Kontakt mit den Körperempfindungen, die mit dieser Unsicherheit einhergehen. Gehe durch deinen ganzen Körper und beobachte, wo du dieses Gefühl spüren kannst und versuche es zu beschreiben. Einatmend bin ich mir meiner Gedanken bewusst, die diese Situation auslöst. Betrachte die Gedanken einen nach dem anderen, ohne inhaltlich tief einzutauchen. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass Gedanken auch nur Ereignisse sind, die kommen und gehen. Einatmend höre ich in mich hinein, ob diese Situation mich an eine vergangene Situation erinnert. Ausatmend bin ich mir bewusst, dass ich jetzt im gegenwärtigen Augenblick verankert bin. Die Vergangenheit liegt hinter mir. Ich bin jetzt sicher. Vielleicht gab es in der Vergangenheit Situationen, besonders in der Kindheit, in der du dich auch unsicher gefühlt hast und Angst hattest, mit deinen Sorgen allein zu sein. Werde dir dessen bewusst. Einatmend erkenne ich, dass diese Situation und dieser Moment ein schwieriger Moment ist. Ausatmend schenke ich mir selbst Mitgefühl. Ich spreche und reagiere so, wie eine gute Freundin oder ein guter Freund jetzt reagieren würden. Einatmend höre ich in mich hinein, was ich jetzt in diesem Moment brauche. Welche Bedürfnisse stecken hinter meinen Gefühlen? Ist da vielleicht ein Wunsch nach Sicherheit, Orientierung, Wertschätzung oder Verbundenheit? Ausatmend fasse ich den Entschluss, diesem Impuls nachzugehen. Ich schenke mir selbst ein Lächeln und Dankbarkeit, dass ich mir die Zeit genommen habe, um in mich hineinzuhören. Nimm noch einmal 3 tiefe, beruhigende und nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Erfolg beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.